Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, gute, herzlich willkommen bei Doppelacht. Bei mir der Mann, der seit gestern Abend nicht nur Barkeeper, Bartender, sondern ausgewiesener Mixology ist und weiß, wie die Hauptfigur aus Vom Winde verweht heißt. LS, herzlich willkommen.
Ich weiß nicht, wie die Hauptfigur von, aus Vom Winde verweht heißt, aber das, den Rest nehme ich an.
Kurzer Tipp, was hast du gestern getrunken?
Ich habe getrunken, aber ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Also ich muss kurz unterbrechen, es fällt das 2-0 für FC Bayern München, Kim Minye.
Hat er verdient, hat er brutal verdient.
Ja.
Mentalitätsmonster.
Kommen wir zurück zum Drink. Es war Whisky-Likör, Zitronensaft und Cranberry-Saft mit Eis und geshaked. Es war lecker.
Das ist korrekt. Scarlett O'Hara heißt der Drink und die weibliche Hauptfigur aus Vom Winde verweht.
Ah! Jetzt haben wir den Link. Okay.
Da ist die Verbindung. Und jetzt wird dieses Tor geprüft. Ja, ich glaube es nicht.
Ja, also nebenbei, wir nehmen jetzt auf 19.55 Uhr. Es läuft parallel das Topspiel der Bundesliga aktuell. Heute, dieser Spieltag. Bayern gegen VfB. Und ja, genau. Das ziehen wir uns nebenbei auf dem Second Screen live rein. Ich muss nochmal schauen, Instagram, weil mein Kollege, der Karim, hat mir heute bei Instagram irgendwas geschickt für den Kicker. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Expected Points müsste die Tabelle eigentlich aussehen. Ach so, ja, okay, gut, kenne ich schon. Nicht so spannend.
Nicht so wichtig. Dann okay. Lass uns mit den wichtigen Dingen reingehen mit der Bundesliga und dem Freitagabendspiel. Es wurde erstmal auf Abseits entschieden.
Oh, hä?
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Ja, war die Schulter, die dicke Schulter vom Rucksackkragenswert vorne.
Ist denn so?
Ich glaube, das wird heute sehr, sehr sprunghaft.
Das könnte passieren. Das kennen wir ja schon von Leverkusen gegen Dortmund von vor 2 Wochen.
Oh ja, dazu noch eine kleine Anekdote. Mein Schwager, der Michi, der möchte gerne bei der nächsten Live-Podcast-Folge mit dabei sein.
Das sollten wir hinbekommen.
Also spätestens nächstes Jahr am 2. Advent bei Kolja. Michi, du bist willkommen.
Immer herzlich eingeladen zur nächsten Folge. Oh, und wo wir gerade noch bei Vorabthemen sind, ich habe keine Ahnung von der zweiten Liga, aber letzte Woche Thematik Paris Brunner. Ich habe das ja nicht auf mir sitzen lassen, weil das mit Polen kam mir ja auch spanisch vor.
Ja.
Aber ich meinte da was gesehen zu haben. Ich die Tiefen des Internets durchforstet. Das war eine Indonesien-Flagge in der Story, die du mir geschickt hast. Und das hat er gepostet, als er ganz spontan seine Suspendierung vom DFB aufgehoben wurde und er einen Tag vor Abreise noch in den Kader gekommen ist.
Nach zur 17. WM in Indonesien.
Ja, genau. So wird nämlich auch ein Schuh draus.
Ja, jetzt haben wir es.
Ja, also er wollte nie für Polen spielen. Das muss ich nochmal gerade biegen. Aber, das war mir wichtig.
Zweite Liga, kurz Wrap-up. Der HSV hat gewonnen.
Lass uns über Mönchengladbach gegen Werder Bremen reden.
Dann haben wir so Pauli unentschieden. Dafür aber gestern Abend im Top-Spiel Holstein Kiel gegen, oder Fachkreisen auch Holzbein Kiel, gegen Hannover 96 gewinnt Holstein Kiel 3-0 und ist sozusagen damit Herzmeister. Hier, was, gelb, ne?
Gelb ist Applaus, hau ihn raus.
Ja,
Doppelpack wieder ab. Das muss man ja erwähnen. Darum geht's ja. Das ist ja die Story.
Ja, wo ist da der HSV?
Ja, das von Bayern verstoßene HSV-Supertalent jetzt in Kiel und wahrscheinlich steigt er noch vor dem HSV wieder aus der zweiten Liga auf.
Ja, ist doch schön. Diese Geschichten schreibt nur der Fußball.
2 Euro ins Phrasenschwein oder in unser Lebkuchenhaus im Doppelacht-Design. Das
stimmt. Das muss man auch erwähnen. Na gut. Die Community folgt uns ja auf Instagram, haben sie ja wahrscheinlich schon gesehen.
Wenn sie den Post zur Folgenaufnahme gesehen haben, da sieht man auch das mit Liebe gebaute Lebkuchenhaus mit der Doppelacht und dem Mikrofon.
Genau. Dann in diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch an die Störche aus Kiel und rein in die Bundesliga.
Endlich. Im dritten Anlauf kann ich meine Überleitung nicht mehr bringen. Ich hatte so viele Übergänge und Sachen mit Reiz und Reize setzen und ich bin gereizt und Rocco setzt Reiz und alles Mögliche. Und der Ball ist nicht im Tor.
Der Rocco hat Reaktion gezeigt und neue Impulse. Zwei Stäbze für uns.
Hör mal gucken, wo steht der?
Hoffentlich weit weg.
Also ich kann ihn sehen, den.
Ja, ich auch.
Den Lakritz-Likör.
Ich komme da leider jetzt nicht dran. Schade auch.
Freitagabend, Borussia Park, Werder Bremen ist zu Gast. Das Spiel endet 2-2 und ganz ehrlich, das bringt beiden nicht so wirklich was, muss man sagen. Also Gladbach bleibt die von mir seit 2 Wochen beschriebene Wundertüte, dass es mal ein bisschen rauf geht, mal ein bisschen runter. Für Bremen ist die Frage, ist für Bremen das ein Punkt Gewinn, weil man sich dadurch ein bisschen weiter konsolidiert, nachdem man letzte Woche gegen Heidenheim gewonnen hat? Oder war da mehr drin?
Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber im Vorwege war es halt schon so, ja okay, sieht nach einem Unentschieden aus.
Ja, es ist wirklich so ein prädestiniertes Unentschieden-Spiel, ne?
So, ja, und da gewinnt halt nur der vielleicht am besseren Tag erwischt.
Der Glücklichere?
Ja, genau, der vielleicht ein bisschen mit einem richtigeren Fuß aufgestanden ist.
Es ist wahrscheinlich wirklich so, weil
keiner kann da so mit richtigen krasser Qualität herausstechen und sagen, ey, heute gewinnen wir aufgrund des Unterschiedsspieler Punkt, Punkt, Punkt.
Alles um Player zum Beispiel.
Ja, oder bei Bremen
Marvin Ducksch.
Einer der hässlichen Vögel.
Der trifft auch und es war sein 7. Saisontor. Also auch keine schlechte Saison von Marvin Ducksch. Also
sehen 14... wir den bald in Dortmund?
Da kommt er doch her.
Ja, die Rückkehr. Die Rückkehr.
Ich bin an einem Punkt, wo ich eigentlich nichts mehr ausschließe im Fußball.
Nee, hoffentlich nicht.
Doppelspitze.
Wenn die hässlichen Vögel nicht nur bei der deutschen Nationalmannschaft vereint, sondern auch wieder bei Dortmund.
Ich finde es nicht abwegig genug, um hier irgendwas Witziges zu sagen. Das ist das Problem an der Sache. Aber wie du sagst, es ist einfach so ein Spiel, du weißt irgendwie, dass unentschieden ausgeht, weil Gladbach ist, also klar ist Gladbach für mich die qualitativ in der Breite bessere Mannschaft, aber die sind auch zu inkonstant. Und da das die letzten 1, 2, 3 Wochen eher so ein bisschen gut lief, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass sie von den letzten 10 Spielen 6 gewonnen hatten, da braucht es wieder den Dämpfer. So, und Bremen einfach generell nicht gut drauf, dann gewinnen sie letzte Woche gegen Heidenheim. Da ist dann ein 2-2 in Gladbach das höchste der Gefühle, was für Werder Bremen möglich ist.
Ja.
Lass uns noch kurz über Rocco Reitz sprechen. Erster Bundesliga-Doppelpack, 4. Saisontor. Drittes und viertes Saisontor. Er kommt langsam in der Bundesliga an. Was mich so ein bisschen überrascht hat, der ist auch erst 21. Also ich wusste, dass er noch sehr jung ist, aber der hatte ja schon mal eine Phase vor so 2, 3 Jahren, als er sich so ein bisschen als er sich so ein bisschen an die Mannschaft rangespielt hatte, da war Gladbach aber noch eher Richtung internationales Geschäft und hatte nicht, in Anführungsstrichen, hatte so viel Qualität auf den Zentrumspositionen, dass es für einen 18-Jährigen schwer ist, sich da reinzuspielen.
Ja.
Und jetzt war er zweimal nach Belgien verliehen. Und ist inzwischen umstrittener?
Belgien Berlin, das wusste ich gar nicht.
Ja, Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach.
Krass. Okay. K. Sant Trudis VV. Okay, spannend. Tat ihm anscheinend gut die Leihe. Und top. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der da so ankommt. 21, jetzt quasi fast Stammspieler. Muss halt gucken, dass er die Saison auch die Leistung weiterbringt, ne? Weil sonst war es auch nur wie damals ein kurzes, frisches Lüftchen. Muss er beweisen, dass er zum stetigen Wind wird.
Uiuiuiui. Sind ja schon 2 Euro fürs Phasenschwein, das ist die Frage. Ich gebe dir aber vollkommen recht mit dem Punkt, weil er hat ja auch starke Konkurrenz. Also es gibt immer noch einen Florian Neuhaus, der war vor 3, 4 Jahren auch mal ein wirklich heißes Eisen im deutschen Fußball.
Der war schon halb bei Dortmund, halb bei Bayern.
Ja, inzwischen sind immer mehr Stammspieler in Gladbach.
Ja.
Muss man auch mal so sagen. Dann gibt es auch einen Chris Kramer. Der ist ja auch irgendwie unverwüstlich und am Ende des Tages immer noch Weltmeister.
Ja, irgendwo ja, aber der, ich glaube, spielt halt einfach nur noch mit, der ist einfach da und macht irgendwo ein bisschen Fanarbeit und ist dann mal beim Podcast irgendwo zu Gast und...
Wann bei Doppelacht?
Ja, das ist die Frage, Christoph Kramer. Einladung ist raus. Hiermit. Ja, und den hat man einfach lieb und der ist, glaube ich, auch zufrieden mit seiner Rolle irgendwo so ein bisschen, weiß ich auch einzuordnen. Das ist okay für ihn.
Kann ich mir auch vorstellen, weil der wird jetzt, glaube ich, 32, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
Das wäre meine nächste Frage. Wie alt ist er? Ja,
31 ist er, 32, ich glaube, er wird 32 jetzt nächstes Jahr.
Ah, er war 33.
33 sogar schon?
Ja, das ist 91er.
Krass, okay.
Und hat am 19.02. Geburtstag.
Ja, guck, dann ist es doch in Ordnung. Irgendwie, also den Weltmeistertitel nimmt nun keiner. Inzwischen einfach, ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig in der Mannschaft.
Ja, als Person.
Ja, als Person unglaublich wichtig. Aber
eine soziale Führungsfigur. Gibt es dieses Wort schon im deutschen Fußball?
Jetzt ja.
Jetzt ja.
Jetzt ja. Das kommt mit aufs Doppelacht-Bingo.
Ja.
Und dann ist er eben Rotationsspieler. Und Gladbachs Mitte sieht ja auch wirklich gut aus. Also es ist für mich immer noch gehobene Bundesliga-Qualität. Mit einem Weigel, ein Rocco Reitz, der angesprochen die gute Rolle spielt, ein Kone. Ist interessant, reicht am Ende aber nur für einen 2:2 gegen Werder Bremen. Ich bin gespannt, wo die Saison von Gladbach hinführt. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas zwischen Platz 8 und 12 wird am Ende. Wenn die Mannschaft sich weiterentwickelt, glaube ich, ist nächstes Jahr deutlich, deutlich mehr drin.
Ja, definitiv. Das denke ich auch. Es ist so ein Übergangsjahr. Du wirst Ende der Saison vielleicht nicht so viele Spieler verlieren. Vielleicht ein Kone, vielleicht auch schon im Winter. Aber dann kannst du dann im Sommer gezielt dann nochmal Verstärkung verpflichten. Ja, muss man halt nur schauen, dass man die Saison nicht absolut zu schlecht abschließt.
Ja, ich bleib bei meiner Tendenz zwischen 8 und 12. Damit würde ich auch schon direkt weitergehen. Nächstes Spiel bei mir auf dem Spielplan ist Darmstadt gegen Wolfsburg. Wir sind in Darmstadt.
So eine Kacke.
So ärgerlich, dass man das nicht im Einzelspiel live geguckt hat, ne?
Ja, das nicht, das ist das Ergebnis.
Ja, das auch. Also völlig unerwartet und gegen meine Tendenz. Ich möchte aber auch sagen, das ist wirklich ein unfassbar unattraktives Spiel. Also das sind für mich spielerisch fast die schlechtesten Mannschaften in der Bundesliga aktuell. Weil, ganz ehrlich, Darmstadt, wissen wir alle, die spielen Zweitliga-Fußball. Was Wolfsburg da macht, ist ein Rätsel. Und dann gehen die auch noch relativ früh ein Mann in Unterzahl. Und von Spielkultur kann man dann auch nicht mehr wirklich reden.
Ja, und das ist ja dann auch schon Armutszeugnis an Darmstadt, dass sie es nicht schaffen, spielerisch irgendwie eine Lösung zu finden.
Du meinst für Wolfsburg? Oder meinst du für Darmstadt, weil die in Überzahl sind?
Ja, weil Darmstadt in Überzahl ist.
Okay, okay.
So, ne?
Also spielerische Lösung und Darmstadt habe ich nicht zusammengebracht.
Ja, gut. Wer macht das schon? Moment.
2-0, bitte.
Nein.
Oh, das purer Hass. Oh, das gibt's gar nicht. Das war sein nächstes. Das siehst du schon an der Körpersprache und dem Bewegungsablauf, ne? Ach ja. Mann, ey. Ah, Bayern spielt richtig gut. Aber wir sind beim anderen Spiel. Wir sind bei Darmstadt gegen Wolfsburg.
Ja. Ja, also ich finde es halt nur was schade, aber wir haben ja gesagt, also ich glaube, hätte Kovac dieses Spiel verloren.
Ich sag schon, nicht gewonnen wäre weg. Selbst mit dem Unentschieden.
Kann auch sein. Aber. Ja, dann wäre er weg. Jetzt ist er noch da.
Fun Fact, er spielt natürlich wieder mit einem neuen System. Das habe ich vor 2 Wochen schon gesagt, das habe ich letzte Woche gesagt. Jetzt spielt er ein 3-3...
Irgendwas.
3-1, ich weiß nicht. Also die Anordnung von Kicker sagt 5-1-2-1-1.
Ja.
Wenn man das möchte, weiß ich nicht. Und ich glaube, das tut den Spielern auch nicht gut, weil ich finde, Wolfsburg hat einen interessanten Kader, hat 2-3 wirklich gute Leute dabei.
Maier, geile Verpflichtung. Jonas Wind, Topmann, und du hast ja mit Arnold, ist nicht mein Lieblingsspieler, aber hat ja auch irgendwo eine Qualität. Du hast mit Barnaud, Lacroix, gute, solide Bundesliga-Innenverteidiger.
Die auch noch verhältnismäßig jung sind.
Ja, du hast mit Zwanberg, Franks, noch gute Talente. Riedle Baku, ein vermeintlicher Nationalspieler. Gerhard, noch so ein Art Legende nicht, aber einen erfahrenen Bundesligaspieler, der auch schon 5-6 Bundesliga-Saisons hinter sich hat, glaube ich.
Ja, kommt hin.
Also, da ist mit Glück und einem guten Trainer, einem guten Spielsystem eigentlich auch fast Europa drin.
Eigentlich muss da Europa drin sein. Es ist Janik Gerhards 11. Bundesliga-Saison, ist 29, wenn nicht, ist er 30.
Ja, ich habe auch gerade gesehen, dass er 29 ist. Das ist schon alt.
Auch ein bisschen überrascht, ich hätte ihn bei 6,27 verordnet.
Ja,
aber es gibt so Spieler, aber und da ist Janik Gerhard einfach der perfekte Spieler, die laufen so über die Bundesliga-Zeit einfach so mit. Ja, also die sind da, die sind irgendwie immer Stammspieler in ihrer Mannschaft.
Aber reißt nichts.
Ja, die sind auch ganz gut, aber die sind irgendwie...
Machen also, immer ab und zu mal ein paar Tore vielleicht.
Aber die machen nie dann irgendwann diesen nächsten Schritt. Die sind einfach solide, gute Bundesliga-Profis. Über die Zeit, die sie da sind, sind sie da, aber danach hast du sie vergessen. Also der hört wahrscheinlich in 5 Jahren auf, dann denkst du 10 Jahre nicht an den. Und dann gibst du im Kicker, was macht eigentlich Janne Gerhardt? Ah, der hat jetzt einen Kiosk in Bochum so. Weißt du so, ja, das ist dann irgendwie immer so die Story.
Ja, da... Gute Stichwörter. Nächster Schritt und Bochum, lass zum nächsten Schritt gehen. Also nächster Schritt, nächstes Spiel. Zu Bochum gegen Union.
Ich finde auch, die Überleitung war so gut. Das sollten wir nehmen. Und da bin ich wirklich persönlich ein bisschen angefasst, weil ich es nicht verstehe. Meine Tendenz war so ein bisschen, dass Union auf einem, also sich konsolidiert langsam. Man hat davor, man hat gegen
Augsburg unentschieden gespielt. Die haben den Bock umgestoßen.
Ja, die haben gegen Augsburg unentschieden gespielt. Okay, das Unentschieden gegen Braga war ärgerlich. Dann meine Lieblingswundertüte, Borussia Mönchengladbach hat man geschlagen. Gegen Real Madrid eine grundsolide Partie gemacht in der Champions League. Dass du denn 4-2 verlierst am letzten Gruppenspieltag, meinetwegen. Ist am Ende des Tages immer noch Real Madrid, du hast Rossellou. So, aber dann in einem wirklich, in einem 6-Punkte-Spiel gegen Bochum, wo du wirklich den Bock, den du gerade schon angesprochen hast, endgültig umstoßen kannst, wenn du das gewinnst, dann bist du ja wieder wirklich gut im Rennen und schlägst auch den direkten Konkurrenten und ziehst den so ein bisschen mit runter und da rein.
Ja, und wir hatten wieder ja auch eine brutale Chance, weil Felix Paslak hat nicht von Anfang an gespielt. Und Daschner auch nicht.
Eben, das kommt eben noch dazu. Aber Bochum, die letzten Spiele wirklich, wirklich gut. Nach der Niederlage gegen Hoffenheim haben sie sich wieder gefangen und schlagen hier Union Berlin auch in einer Deutlichkeit mit 3-0.
Ja.
Da muss man dann einfach sagen, wenn man sich die Spieldaten anguckt, die sind relativ ausgeglichen. Das Einzige, was stark in Richtung Bochum auspendelt, sind die Torabschlüsse mit 22-9.
Ja.
Da frage ich mich, das kann ja nur wieder ein mentales Problem sein, weil mehr Qualität und gerade mehr Qualität im Torabschluss hat ja eigentlich Union Berlin.
Und es ist die gleiche Aufstellung, die gegen Gladbach gewonnen hat, bin ich der Meinung.
Habe ich nicht verifiziert, kann aber sein.
Haberer spielt, Volland spielt, Kedira spielt, Hollerbach, Behrens, Becker weiß ich nicht, Borussia, Leite, Knoch, Juranovic und spielen halt Viererkette.
Ja, es ist auf jeden Fall wieder die Viererkette. Die hat man gegen Real Madrid nicht gespielt. Aber jetzt in der Bundesliga, und das war ja relativ erfolgreich. Und jetzt hat man gleich wieder diesen Rückschritt. Ich will aber eigentlich gar nicht so viel auf Union rumhacken. Ich will eigentlich auch mal Bochum loben, weil die spielen für mich einfach eine grundsolide Saison, weil die wissen, worauf sie sich einlassen, mit welcher Erwartungshaltung sie in die Saison gehen, realistische Ziele haben und es wirklich, wirklich gut und in Ruhe machen.
Ja, und die wissen, was sie können und die machen keine Experimente und das sieht man denen auch an. Und manchmal sollte sich auch man darauf verlassen, das, was man kann. Ich persönlich, das sage ich ja bei uns immer Amateurfußballer, ich bin nicht der Spieler, der 50 Leute austribbelt und dann mit links, oben links in den Winkel ballert den Ball. Das bin ich nicht. Also deswegen brauche ich das ja auch nicht ausprobieren. Du musst halt wissen, das, was du kannst, das musst du auf den Platz bringen. So, ich weiß, ich bin zweikampfstark, läuferisch stark, das muss ich einbringen. Und dann kann ich auch nicht fordern, dass ich Stürmer spielen möchte. Zum Glück, hoffentlich hört mein Trainer das nicht. Ich möchte trotzdem Stürmer spielen. und genau das macht Bochum. Das reicht ja komplett aus, um die Spiele zu gewinnen.
Und das reicht vor allen Dingen in dieser Saison, um gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf eine gute Rolle zu spielen und in der Regel die Spiele auch zu gewinnen, weil wir haben jetzt 15 Spieltage rum, wir nähern uns der Hälfte der Saison und inzwischen ist die Tabelle so aussagekräftig, dass du ungefähr weißt, wo welche Mannschaft steht und wo das für die Mannschaften hingeht.
Genau.
Und in Anführungsstrichen, was in der Saison noch realistisch ist und was nicht.
Genau, und Bochum hat jetzt spielt noch gegen Leverkusen und Bremen, dann ist die Hinrunde vorbei. Da sind halt noch 3 Punkte drin gegen Bremen.
Ich gehe auch aktuell fast davon aus, dass sie die holen.
Ja, weil Bochum ist jetzt aktuell auch 1 Punkt vor Bremen.
Erstmal das, und Bochum wird die Situation besser annehmen.
Ja, du musst aber aufpassen, das ist, spielt es im neuen Jahr.
Hm? Ja, ja, am 14.
Das, mal, ja, eine Vorbereitung, genau, durch, bla bla bla, da kann alles wieder ganz anders sein. Aber trotzdem, Stand jetzt würde ich sagen, die haben dann nach der Hinrunde 19 Punkte mal 2, hast du 38 Punkte und damit bist du, würde ich schon fast sagen, am 30. Spieltag gerettet.
Hast du auf jeden Fall gute Chancen. Man sagt ja immer die magischen 40. In der Regel reicht in den letzten Jahren mal knapp drunter. Ja. Aber damit wirst du, also damit reißt du keinen Blumentopf aus, aber damit wirst du zumindest, würde ich jetzt davon ausgehen, wenn du am Ende der Saison 38 Punkte hast, bist du 15. Da bist du auch nicht in der Relegation, da bist du 15. Irgendwie plus 13 und 15. Und genau da will Bochum ja hin.
Ja, yeah, genau. Und es ist auch ein Upgrade zur letzten Saison.
Ist es. Definitiv. Und Bochum war ja für viele neben Heidenheim und
Absteiger Darmstadt, Nummer 1.
Ja, wirklich. Also wahrscheinlich gefühlt sogar noch fast vor den Aufsteigern oder auf dem Level. Dafür machen sie es wirklich gut. Gerade ist man einfach 6 Punkte vor Union Berlin, 6 Punkte vorm Relegationsplatz. Und das sind alles Punkte, die man hat. Und die müssen die anderen da unten erstmal aufholen. Und wir haben viel über Darmstadt gesprochen, viel über Mainz, viel über Köln, viel über Union Berlin. Die strahlen im Moment alle nicht aus, als würden die das so leicht aufholen. Da sind 6 Punkte schon Faustpfand. Gerade Mannschaften wie Köln, Darmstadt, die spielerisch extrem schwach sind. Bei Mainz ist auch irgendwie der Wurm drin. Bei Union Berlin ist der Wurm drin. Und die sind einfach, Union Berlin und Mainz haben, glaube ich, vor der Saison nicht hundertprozentig geglaubt, dass sie da unten stehen nach 15 Spieltagen.
Ja, ich auch nicht.
Nee, das kommt auch dazu. Ich auch nicht. Aber die sind jetzt an dem Punkt, wo diese Realisierungsphase einsetzen muss, das wird unsere Saison und wir müssen jetzt alles dafür tun, nicht abzusteigen.
Dann ist es ein bisschen zu spät. Das hat schon vor 5, 6 Wochen.
Ja, weiß ich, jetzt ist auf jeden Fall so der letzte. Jetzt ist so der letzte Salut. Jetzt hat es der letzte verstanden. Ob Mainz das verstanden hat, ist nämlich die Frage und damit möchte ich gerne das nächste Spiel einleiten.
Mainz-Heidenheim.
Mainz gegen Heidenheim. Die Mainzer verlieren zu Hause gegen Heidenheim.
Ja, kann mal passieren.
Ja, aber sollte dir das passieren, wenn du Vorletzter mit 9 Punkten bist? In einem Duell gegen einen direkten Abstiegskontrahenten?
Ja, natürlich nicht.
Der wieder wichtig Punkte.
Du hättest halt auf 2 Punkte rankommen können. Jetzt sind es Heidenheim auf 6 weg. Ne, 7, 8. 8, sorry. Boah, rechnen ist heute schwer.
Ja, und Heidenheim ist einfach. Die holen die Punkte, also in Kronstein. Die haben letzte Woche Darmstadt geschlagen, die haben jetzt Mainz geschlagen, die haben gegen Bochum unentschieden gespielt und dann haben sie noch den Big Point gegen Stuttgart. Das ist auch fast egal, dass du, weiß ich nicht, gegen Gladbach, Augsburg, Bayern und so verlierst und gegen Leipzig. Jetzt macht Thomas Müller das 2:0 für die Bayern im Topspiel, noch kurz vor der Pause, nach einem exorbitanten Chancenwucher der Bayern, muss man ehrlich sagen.
Ja, eben hatten sie schon Doppelchance. Kane, Musiala.
Ja, und davor auch, ich glaube, Sané schon mal nochmal alleine auf Nübel zu und so.
Ja, das ist ja keine Großchance.
Vollkommen verdiente Pausenführung für die Bayern. Jetzt meine Frage an dich, nachdem ich so weit eingeleitet habe. Ist der Heidenheimer Sieg in Mainz verdient?
Ja, was ist das denn? Ja, okay. Absolut. Also ich kenne es auch den Heidenheimern, weil die haben Bock, Fußball zu spielen und krempeln so ein bisschen unten die Liga auf. Und deswegen sage ich, absolut verdient.
Die sind auf jeden Fall die Mannschaft, die mich da unten am meisten überrascht. Und das sagen wir ja schon seit Wochen.
Nicht nur überrascht und begeistert.
Also großes Wort.
Das ja, guck mal, die Mannschaften von unten, wenn du sagst, ab 12. Platz. Diese dritte Tabellenhälfte, Heidenheim, Bochum, Bremen, Berlin, Köln, Mainz, Darmstadt. Welche Mannschaft begeistert dich am meisten? Das ist für mich Heidenheim.
Gehe ich mit. Tor ist einkassiert worden von Müller. Aber abseits.
Okay, aber ist halt einfach so. Weil die den meisten Überraschungsfaktor haben und am meisten am Spiel teilnehmen.
Ja, ist okay. Ja, weil ich denen am meisten eine eigene Spielphilosophie zutraue und die auch ausrücken und die wirken für mich oft, also die wirken auf mich mutig, die wirken auf mich strukturiert und als würden die mit einem Plan einfach spielen.
Ja, genau.
Und das, also irgendwie bei den anderen Mannschaften habe ich irgendwie immer so oft das Gefühl, das Überlebenskampf. Ja. Also einfach nur irgendwie überleben.
Wir spielen jetzt hier mal 90 Minuten und geht schon irgendwie gut.
Ja, und mal gucken, was passiert. So, das ist für mich Darmstadt. Wir kloppen den Ball mal lang nach vorne und irgendeiner holt den schon. Und das ist eben bei Heidenheim komplett anders. Aber wir haben da ja letztens.
Da kann ich noch einen alten Coach zitieren. Don Schnorchel. Hinten muss die Null stehen und vorne hilft uns der liebe Gott.
So ungefähr. Ja, das ist Darmstadt. Heidenheim, aber die. Ich finde ja auch mit Beste Dingchi eine sehr, sehr gute Flügelzange. Und da haben wir letzte Woche intensiver drüber gesprochen. Einfach Spieler, die über dem Level sind, was Heidenheim eigentlich ist. Mainz hat natürlich auch Verletzungssorgen. Trotzdem darf das für mich keine Ausrede sein, dass du das Spiel zu Hause verlierst. Einzig positiv bei Mainz ist, dass Johnny Burkhardt wieder da ist, nach fast einem Jahr Verletzung. Ich glaube, es war sein erster Startelf-Einsatz.
Ja, bin ich der Meinung. Ich bin mir aber auch nicht sicher.
Ich habe gerade nachgeguckt, ist sein viertes Spiel wieder sein erster Startelf-Einsatz. Wir sind Zweiter. Zweimal ausgewechselt, okay. Zweimal eingewechselt.
Okay.
Kann noch ein Impuls werden für die Rückrunde, weil Mainz ist für mich der Kandidat, dem ich am ehesten da unten einen Run zutraue, um sich da wieder rauszuarbeiten mit ein bisschen Vorbereitung und im neuen Jahr mit einem neuen Ansatz.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Apropos Run. Wer keinen Run hat, ist Dortmund aktuell. Wollen wir zum nächsten Spiel springen?
Erzähl du mir, warum die Dortmunder keinen Run haben.
Boah. Vielleicht liegt es am Trainer?
Das ist eine Diskussion, die Lothar Matthäus offiziell eröffnet hat.
Ja?
Der hat gesagt, es muss eine Trainerdiskussion in Dortmund geben.
Ja, ich habe auch schon gelesen in einigen Foren und bei Twitter, es gibt wohl auch die Überlegung, zum Ende der Saison oder im Sommer nächsten Jahres Kehl abzurasieren. Terzic macht dann den Kehl. Und es gibt einen neuen Trainer.
Ganz ehrlich, das würde zum BVB passen, dass du am Ende des Tages einen Trainer, der jetzt nicht ganz so gut performt, aber der aus der Kurve kommt, auch noch damit belohnst, dass er die Leute scheiße coacht und wird er befördert zum Sportdirektor.
Ja, also aber was war denn vorher? Vorher war
technischer Direktor, ja. Weiß keiner, was das ist in irgendeinem Verein.
Ja, genau. Dann soll er irgendwie lieber technischer Direktor machen als Trainer. Weil ich persönlich glaube, dass Kehl jetzt keinen so schlechten Job macht. Und ja auch so steil. Der kommt zwar nicht aus der Kurve, aber der hat 500 Jahre da gespielt, hat 1000 Spiele gemacht.
Der ist auch schon, also der ist schon Dortmunder.
Ja, genau. und ich glaube, er ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch. Ich würde ihn gerne noch weiter bei Dortmund sehen. Eher als Terzic in der Position, der soll ein technischer Direktor, Botschafter, soll er die haben ja auch so eine
Darf ich Fanbeauftragter in den Raum werfen?
Nee, das nicht. Ja, vielleicht auch. All-Star-Trainer.
Die Altherren vom BVB-Coach. Ja, keine Ahnung. Wenn Mastio Amoroso mal rübergeflogen kommt für
ein Spiel. Ja, genau. Aber hier pro Fanbeauftragter, jemand, mit dem ich studiert habe, ist jetzt Fanbeauftragter beim ersten FC Kaiserslautern.
Nice, nice.
Ja, das fällt mir jetzt gerade so ein und wollte ich hier nochmal platzieren.
Ja, das ist gut. Gerne Kontakt aufnehmen, wir kommen ins Stadion. Ja! Und eben da in der Loge meine Folge Doppelacht auf.
Ja. Ja, aber in dem Sinne, boah, ja, das liegt, also komischerweise nach dem Stuttgart-Spiel, wo Emre Can sich ja auch vor dem Mikro geäußert hat und sie müssen sich hinsetzen, es muss sich was ändern und so weiter und so fort, treten die auch anders auf.
Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ich weiß nicht, ob jetzt der Mannschaftsrat dann gesagt hat zu Terzic, ey, wir müssen anders spielen. Ey, wir müssen offensiver spielen. Wir müssen mutiger spielen. Und dann sagt der Trainer, ja, machen wir. Ist aber nicht seine Idee oder sein Ansatz. Weil sein Ansatz ist ja auch, kann man ja sehen, in der Rückrunde letztes Jahr, Sicherheit. Ne?
Der Ansatz von Terzic ist immer Sicherheit irgendwie.
Ja, genau. So, und das hast du ja auch schon mal angedeutet, ob das so zu Dortmund passt, ob das
die richtige... Das ist für mich nicht Dortmunds Philosophie.
Ja, genau, Spielweise ist. Und habe ich gesagt, ja gut, ich nehme die erfolgreiche, da war auch noch erfolgreich, jetzt nicht mehr. Und man hat ja gesehen, dass die Mannschaft das kann. Und man hat gegen Paris gespielt unter der Woche.
Hat wirklich gut gespielt, haben wir auch gesagt, haben wir auch gelobt.
Richtig gut gespielt.
Gegen Leipzig war auch nicht schlecht. Also es war auch gut.
Ja, genau.
Und das mit 10 Mann.
Genau. Und die Mannschaft kann es ja. Potenzial muss nur abgerufen werden. Und wenn der Trainer das nicht immer hinkriegt oder es der Mannschaft nicht zutraut, ja, okay, dann ist es vielleicht der falsche Trainer.
Kann ich mir auch vorstellen. Und es gab ja auch in der letzten Woche, beziehungsweise nach dem Champions-League-Spiel, so ein Vorbereitungs-Augsburg-Spiel, auch eben diese Gerüchte, dass Terzic-Position in der Kabine nicht wirklich gut ist. Und was du gerade gesagt hast, dass die Spieler auf ihn zugehen und sagen, ey, wir wollen ein bisschen anders spielen, das traue ich einem Emre Can zu, das traue ich einem Niklas Füllkrug zu. Ich finde, Edin Terzic ist als Trainerpersönlichkeit nicht stark genug, als dass ihm das nicht schadet. Also ein Toni Kroos kann auf einen Carlo Ancelotti zugehen und die können auf einer ungefähr eigener Ebene darüber reden, wie die spielen wollen. Deswegen gibt es ja auch vor 2 Jahren diese Szenen gegen Manchester City, als Marcelo und Kroos so halb mitcoachen als Co-Trainer. Und das schadet Ancelotti nicht mehr. Terzic ist so weit am Anfang und so wenig gefestigt in seiner Philosophie, wie er Fußball spielen lassen möchte, und auch zu wenig gefestigt in seiner Trainerpersönlichkeit, dass ihm das aktuell einfach noch schadet, wenn Führungsspieler sich so äußern, beziehungsweise das, was er vermitteln will, so kritisieren, er sich dann anpasst und das dann deutlich besser
ja,
ist.
Also, man hat ihm ja gesagt, er hat diese taktischen, das taktische Wissen einfach nicht.
Das kann ich, wie gesagt, also von dem, was man auf dem Fußballfeld sieht, ist es hart gesagt, aber möchte ich mir fast nicht anmerken, aber wahrscheinlich hat es wirklich nicht. Oder er hat einfach eine so konträre Philosophie und Überzeugung von Fußball, dass es einfach nicht passt.
Ja, und muss aber auch mal sagen, das ist seine erste richtige Trainerstation.
Und es ist auch seine erste volle Saison. Und es ist seine erste, nee, seine zweite. Ich wollte sagen, es ist seine zweite Saison mit einer Vorbereitung. Er hat letzte Saison auch schon die ganze Saison durchgecoacht. Ja, aber es ist seine zweite Saison jetzt.
Nee.
Ja, letzte Saison war er auch schon die ganze Saison Trainer.
Nee.
Doch, er ist zu 22, 23 Trainer geworden, nach Rose. Rose war die ganze Saison durchgecoacht und dann ist Terzic zum 1.7. offiziell Trainer geworden, 2022.
Stimmt, ja,
1.7. Ja, deswegen, ich hatte auch gerade den Gedankengang, weil er ja davor nur die Rückrunde gecoacht hat. Er ist
ja schon 23, ja.
29, ja, deswegen ja, zweite Saison. Aber es ist trotzdem seine erste Trainerstation. Was man noch sagen kann, ist es das erste Mal, dass er wirklich inhaltliches Mitspracherecht an den Zusammenstellung des Kaders hatte. Weil ich glaube, die hatte er letzten Sommer noch nicht, weil ich überzeugt bin, dass diese Entscheidung gegen Rose relativ spät gefallen ist. Erst im Mai und da schon viele Planungen für die neue Saison angestoßen waren.
Ja, das
da war zwar involviert, aber nicht als Trainer.
Ja. Ja, definitiv. Ja, genau. Und das merkt man dann vielleicht auch. Und da muss er sich dann auch daraus Lehren ziehen. Und die Frage ist, ob Dortmund dafür der richtige Verein ist.
Das glaube ich nämlich eben nicht. Edin Terzic ist kein schlechter Trainer. So ist es auch ein Trainer, der sich noch entwickeln kann. Aber du kannst in Deutschland ja fast nicht höher einsteigen als bei Borussia Dortmund. Du könntest nur höher einsteigen als bei Bayern Boah, Alter, Deutsch.
Als bei Dortmund, bei Bayern München.
Bei Bayern München. Bayern München wird das aber nie machen. Die würden niemals einen Rookie-Trainer. Dortmund ist doch der Verein vom höchsten Level, der den Mut hat, das zu machen. Und die haben es auch nur gemacht, weil er aus der Kurve kommt.
Ja, genau.
Und weil er so viel Erfahrung im Verein hat.
Und weil er
Dicke mit Watzke ist?
Genau. Und Watzke große Stücke auf ihn hält.
Ja.
Ja, aber dann bin ich ganz ehrlich, dann sollst du den, machst du halt ins Ende der Saison, haust ihn halt, dann soll er wieder technischer Direktor machen. Oder keine Ahnung was.
Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt seit 5 Spielen hat Dortmund nicht mehr gewonnen.
In der Bundesliga.
Nee, übergreifend, das ist Dingsspiel mit eingerechnet gegen PSG. In der Bundesliga seit 4 Spielen. Davor hat man gegen Gladbach gewonnen, in der Champions League gegen Milan. Man hat aber nur 3 der letzten 10 Spiele gewonnen, wenn man so will.
Boah, ist schon bitter, ne?
Das ist schon ehrlicherweise eine schwierige Quote für eine Spitzenmannschaft und deswegen ist man nicht Also man ist nicht umsonst Fünfter.
Ja. Ja, absolut. Und jetzt am Dienstag wartet auch der erste FSV Mainz 05.
Und die Story mit Mainz und Dortmund kennt man ja inzwischen.
Ja.
Könnte so ein bisschen der Schreckgespenstgegner werden. Und wenn man das nicht gewinnt, wird es, glaube ich, eine heiße Weihnachts- und Winterphase, bis es dann Mitte Januar wieder Mainz, weitergeht.
Wenn Mainz gewinnt, wird er rasiert?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder
hochbefördert? Kehl wird rasiert und er wird hochbefördert?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Saison bei Dortmund beenden wird, es dann aber nicht weitergeht.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das rausschmeißen. Also wirklich nicht. Da tue ich mich ganz, ganz schwer mit dem Gedanken. Das wäre so eine große Überraschung für mich, dann würde ich eine Sonderfolge einfordern.
Ja, definitiv. Ich glaube, Terzic hätte große Probleme gehabt, wenn sie in der Champions League nicht Erster geworden wären oder auch nicht weitergekommen und komplett Vierter rausgeflogen wären.
Dann auf jeden Fall noch mehr. Ja, und so.
Extreme Probleme und das rettet ein bisschen.
Ja, aber ich glaube, dann wäre die Fanszene von Dortmund auch noch ein bisschen, ich sag mal, aufmerksamer und fokussierter auf das Thema Edin Terzic. Ja, weil aktuell im Umfeld und aus der Fanszene, so wie ich das mitbekomme, da bist du dich da dran, ist es da noch relativ ruhig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich komplett gegen den Trainer stellt.
In der krassen Ultraszene bin ich auch nicht unterwegs, möchte ich auch nicht. Aber vielleicht hätten wir dann ein Plakat gesehen, Edin, komm zurück in die Kurve. Vielleicht ein bisschen drastischer und direkter ausformuliert.
Also ich bin bereit, ich würde eine Ultra-Vereinigung gründen, die wilden Hummeln ET, und er darf unser Kapo sein.
Ja, machen wir so.
Weil er kennt die Lieder besser.
Ja, machen wir so. Gut, haben wir eigentlich noch was zum Spiel, wer die Tore gemacht? Donny Malen und Demirovic. Augsburg hat sogar 1-0 geführt.
Ja, ich glaube, bis zur Pause, Malen wurde meiner, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nur eingewechselt.
Nee, 35. hat er Tore gemacht, hat von Anfang gespielt. Nochmal den Markt weggepusht, damit er schön im Sommer verkauft werden, im Winter verkauft werden kann.
Könnte gut sein, ja. Stimmt, da war das relativ früh. Ja, ist ja die Frage. Wir haben es jetzt schon so intensiv beleuchtet. Ich habe ehrlich gesagt diese Woche nicht so viel zu Augsburg zu sagen. Für Augsburg natürlich ein wichtiger Punkt, den man nicht hundertprozentig einplant.
Nö, nimmt man mit zu Hause 1-1, passt. Ja, wollen wir zum nächsten Spiel kommen?
Ja, lass uns Retorte gegen Dose.
Ja.
Das Topspiel des Samstagabends, und das sagt für mich schon alles. SAP gegen Red Bull.
Ja. Zwei Weltkonzerne spielen gegeneinander.
Ja, und es ist wirklich traurig, dass sowas das Topspiel ist.
Wer hat die bessere Bilanz?
Im direkten Duell?
Ja, was sagst du? Was würdest du schätzen?
Hoffenheim.
Ja, ganz klar SAP. Also nee, also nicht Bilanz der Vereine gegeneinander, die Unternehmen gegeneinander. Wer macht mehr Umsatz?
Ach so, also ich war beim Fußball. Boah, das ist, glaube ich, schwer. Es ist aber SAP, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich würde safe SAP sagen.
Red Bull ist aber geisteskrank underrated. Weil deswegen, die Familie Matic ist aber der reichsten Familie in der Welt.
Ja,
das liegt aber daran, dass Red Bull im Familienbesitz ist und nur der Familie Matic gehört. Und SAP hat ja mehrere Gründer und mehrere Eigentümer gehabt.
Ich mach mal Umsatz, SAP 2022. So, das macht der Geschäftsjahr 2022. Das stieg deutlich auf 30,87 Milliarden SAP. Hybrid jetzt in beiden Projekten erstmal zunächst mal Dach Red Bull Paulin.
Und Red Bull?
Ja, Umsatz Red Bull 2022 weltweit. Da ist ein bisschen kryptisch hier alles.
Die sind da auch nicht ganz so mit Transparenz. Das ist nicht so Red Bulls Ding.
Sie müssten. Dieses Umsatz in Red Bull weltweit in den Jahren 2000 bis 2022 9.684 Millionen Euro, müssen ja 9,7 Milliarden gewesen sein.
Das ist korrekt, ja.
Also hat SAP gewonnen.
Hab ich mir fast gedacht. Ja, Software geht dann trotzdem ist absurd, dass du mit mehr oder weniger ein Produkt, das du natürlich in ein paar Varianten aufgebaut hast, 9 Milliarden Euro Umsatz machen kannst.
Ne? Das ist so verrückt. Und gewonnen hat aber die Dosen.
Die Dosen haben gewonnen und Chefdose und Dosenikone Emil Forsberg wird von Bord gehen in seinem letzten Spiel.
Heimspiel und durfte starten und hat auch getroffen zum schon entscheidenden 2-1 oder vorentscheidenden 2-1.
Wichtigen 2-1.
Wichtigen 2-1, ja.
Damit trifft er in seinem letzten Champions-League-Spiel für RB Leipzig und in seinem letzten Bundesligaspiel für RB Leipzig. Leipzig-Legende?
Ja, ist er ja. 9 Jahre da.
Ja, also der vereinstreuesten Spieler der Bundesliga war er zuletzt. Generell, Fun Fact, von den 20 vereinstreuesten Bundesligaspielern, die aktuell in der Bundesliga spielen, spielen 3 bei RB Leipzig. Und damit haben sie die meisten.
Forsberg, Klostermann, Paulsen?
Oh, das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall.
Also Paulsen auf jeden Fall. Ich habe mir die Statistik vorhin nur rausgezogen. Fand ich ganz interessant, dass Leipzig-Fanbase da mit Tradition argumentiert, weil sie so vereinstreue Spieler haben.
Ja gut, bezahlt gute Gehälter, ne? Also so ist es ja nicht.
Du spielst regelmäßig Champions League, also es ist schon relativ lukrativ, in Leipzig zu spielen. Lass uns inhaltlich ganz kurz aufs Spiel eingehen, weil das ist ja immerhin das Topspiel. Da muss man jetzt mal, ne?
Ja.
Buddha bei Fische ganz kurz einmal einordnen.
Konnten wir da nicht schauen, weil wir uns ja Ente reingepfiffen haben?
Das stimmt, wir konnten nicht live schauen, weil wir auf der Weihnachtsfeier der Lothar-Runde sozusagen.
Ja.
Pröm spielt wieder innen. Hoffenheim im 3-4-1-2 mit Bülter und Bebu als Spitze. Kramaric dahinter. Man merkt so ein bisschen, dass Hoffenheim offensiv auf dem Zahnfleisch geht. Leipzig im klassischen 4-2-2-2. Und so sieht dann auch das Spiel aus. Heimspiel, Leipzig. Leipzig ist griffiger, läuft relativ viel, gewinnt auch die Zweikämpfe, hat 57% Ballbesitz, Passquote 87%. 22-9 Torschüsse, da kann man schon von einem verdienten Leipzig-Sieg reden, auch wenn es Arbeit war, weil Hoffenheim das gestaffelt defensiv gut macht und auch noch kurz vor der Pause durch Kabak zum Ausgleich kommt.
Ja, glaube ich, ein ganz geiles Spiel gewesen. Also kann ich mir so von den Voraussetzungen vorstellen. Mein Lieblingsspieler der Hoffenheimer, Maxi Bayer, wurde leider nur eingewechselt.
Ja, gerade so ein bisschen, ich glaube seit dem 9. Spieltag kein Tor mehr. Ja,
aber war er nicht jetzt verletzt vor kurzem auch?
Ja, die Grippe. Und ein bisschen Oberschenkel, deswegen war er die letzten beiden Spiele nicht im Kader. Also ich glaube, er wird wieder an die Mannschaft rangeführt. Aber Wout Weghorst, das Fehlen hat man gemerkt.
Was hat der?
Hab ich nicht nachgeguckt. Ich kann dir aber sagen, dass Wout Weghorst in den Spielen, nachdem Maxi Bayer aufgehört hat, Tore zu schießen, 5 Scorer gemacht hat.
Ja, der war gut.
Ja, das war auch... Das ist so ein unangenehmes Bundesliga-Sturm-Duo. Also ein junger, quirliger Schneller mit einem älteren, abgewichsten 15-Tore-Stürmer.
Und der 2 Meter groß und 2 Meter breit ist.
Genau, die sich dann gut ergänzen. Und wenn der eine nicht scoret, scoret der andere. Weil dieses Sturm-Duo Bayer-Weghorst hat Hoffenheim immer mindestens ein Tor pro Spiel garantiert.
Ja, genau. Und hört sich auch erstmal nicht so spektakulär an, aber es ist ein rundes Ding.
Ja, weil die sich einfach von den Spielertypen her sehr, sehr gut ergänzen. Muss man noch erwähnen, wenn man über Leipzig spricht, dass Timo Werner wieder nur auf der Bank saß? Ich glaube, da hat man sich inzwischen so ein bisschen dran gewöhnt.
Ja, und vielleicht steigt er ja mit in den Flieger von Forsberg.
Das könnte sein. 90 Minuten Bank, möchte ich da nur nochmal zu sagen. Wurde nicht mal eingewechselt.
Ja.
Da bin ich an einem Punkt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Winter wechselt. Siehst du Anlaufstellen für Timo Werner, wo er landen könnte?
Hoffenheim? Theoretisch, aber glaube ich nicht. Frankfurt ist auch eine Option für ihn, finde ich.
Ja, da zu Frankfurt kommen wir später noch, weil im Spiel, die werden ja mutmaßlich einen sehr interessanten Spieler holen. Ich könnte mir Frankfurt gut vorstellen.
Ja.
Ich könnte mir aber auch Wolfsburg vorstellen.
Ich wollte es gerade sagen, weil da gibt es auch gutes Geld.
Da gibt es gutes Geld, die könnten das Gehalt bezahlen. Das wäre irgendwie für Wolfsburg, wäre der Name Timo Werner aktuell trotzdem noch so ein Prestige-Boost. Da würde er wahrscheinlich die Rückrunde auf jeden Fall erstmal spielen. EM-Chance könnte er sich da vielleicht erarbeiten, wenn er performt. Und da ist ja nichts, was ihm so viel Konkurrenz machen kann.
Genau, aber er wird nicht mit dem Trainer Niko Kovac performen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, also so viel ist sicher. Aber ja, das so sehe ich ihn. Oder Homecoming Story.
Als Gyrassi-Ersatz in Stuttgart?
Ja, why not? Das wäre auch eine Option. Da würde ich ihn auch sehen.
Timo Werner ist, glaube ich, nicht der Typ Mensch, der das mit 27 oder 26, was auch immer der ist, schon macht. Weißt du? So, also da schätze ich den zu wenig selbstreflektiert mit ein. Und ich glaube, bei den Stuttgart-Fans hat er auch nicht so den besten Stand, weil er damals in jungen Jahren das sinkende Schiff Stuttgart verlassen hat und sich RB angeschlossen hat.
Ja, mag vielleicht sein, aber das ist ja erstmal egal.
Ich sag dir ganz ehrlich, Timo Werner, zieh den Kommerz durch, geh zum Autobauer.
Geh zum Autobauer.
Geh zum Autobauer, geh nach Wolfsburg, weil wir wollen dich ja auch gar nicht mögen. So ehrlich bin ich ja auch. So. Also ich möchte jetzt wirklich keine Homecoming-Story nach Stuttgart, dass Stuttgart so weiterspielt die Rückrunde, am Ende ist irgendwie sensationell in die Champions League schafft und weil der eine Rückrunde mit Dennis Under für Sturmduo bildet, macht er am Ende noch 10 Tore oder so.
Ja, das also für
ihn ist es ideal.
Ja, ideal. Dann kommt er wieder in die
Nationalmannschaft. Mein emotionales Wohlbefinden wäre es richtig schlecht.
Ja. Hast du noch was zum Spiel?
Nee, wirklich nicht. Nur, dass ein bisschen auffällig ist, abschließend vielleicht noch zu sagen, dass keiner der üblichen Leipzig-Verdächtigen trifft. Kein Openda, kein Xavi, kein Šeško, der eingewechselt wird. Nee, Tore von Klostermann, Forsberg und Siakam.
Siakam? Simakan?
Den meine ich doch.
Ja! Das übrigens, ey, ich liebe diesen Spieler. Den finde ich so geil. Der trägt aber nur einfach das falsche Trikot.
Das ist oft bei Leipzig-Spielern ein Problem, dass sie geile Spieler haben in falschen Trikots.
Ja.
Und gerade bei, sag ich mal, französischen Defensivspielern, da hatten sie die letzten Jahre ein paar ganz geile Leute. Und, weiß ich nicht, ein Nkunku, ein Guardiol, also
Mukele.
Mukele, ja.
Upamecano, Konaté.
Und du musst es erstmal schaffen, dass wenn du, ein Nkunku geht zu Chelsea, Guardiola geht zu City und Mukele geht zu PSG. Und das ist alles feierbarer als Leipzig. Und das ist schon wirklich dreimal ganz, ganz lowes Level.
Ja.
An, ob man das supporten sollte und so weiter und so fort. Dann weißt du schon, was die Stunde geschlagen hat. Da kommt jetzt meine Überleitung. Weiß Köln, was die Stunde geschlagen hat, weil die verlieren 2-0 in Freiburg.
Das wissen sie nicht. Ich glaube schon. Also Steffen Baumgart weiß es. Steht der Stadt oder der Verein weiß es vielleicht noch nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann Köln auch irgendwie nicht greifen. Weil wir haben vor ein paar Wochen, war das Topspiel gegen Bochum?
Ja.
Dann haben wir die erste Halbzeit ja geguckt. Und das war wirklich so ein schlechter Fußball.
Also sind wir doch früher nach Hause gefahren, ne?
Ja, weil es so schlecht war. Und dann habe ich Köln ja nochmal gegen Bayern gesehen. 90 Minuten. Und das war auch so unfassbar destruktiv und so unfassbar ideenlos und das war wirklich schon, also es ist fußballerisch inhaltlich die schlechteste Mannschaft neben Darmstadt und das wird langsam Köln zu Verhängnis, weil die haben nicht ohne Grund 9 Punkte. Immer wenn man das Gefühl hat, dass sie den ominösen Bock umstoßen oder sich ein bisschen stabilisieren oder wichtige Punkte holen, dass es jetzt bergauf geht, nee, danach kommen wieder 3 Nackenschläge und 3 Tiefschläge und dann hast du wieder 5 Spiele im Stück nicht gewonnen.
Ja, absolut. Das ist ein bisschen bitter und ich bin gespannt, was auch auf der Trainerposition noch passiert oder ob da was passiert, weil
ist sehr, sehr ruhig.
Ja, normalerweise ist Kölner Umfeld ja eher unruhig und ich finde es auch spannend und interessant, und auch mutig, was für eine Aussage Steffen Baumgart getroffen hat. Dass angeblich wollen sie ja hier Ljubicic verkaufen.
Gibt Gerüchte, auch wieder Wolfsburg, aber ja.
Damit sie dann den Kader in der Breite verstärken können. Und Steffen Baumgart hat gesagt, nee, wir können auch nicht unseren besten Spieler verkaufen. Und dann in der Breite verstärken. In dieser Stadt muss es doch möglich sein, irgendwo Geld zu besorgen, damit wir uns neu verstärken. Aber da frage ich mich auch, da wurde dann ja auch im Sommer was verpasst.
ja, man darf bei Köln ein bisschen nicht vergessen, wenn man den Transfersommer nimmt, dass da lange diese Sperre von der FIFA im Raum stand, wegen diesem polnischen Jugendspieler, dass das wirklich problematisch war. Und lange 2-0, das muss Harry Kane gewesen sein. Das ist ein klassisches Harry Kane-Tor, steht einen Meter vor der Torlinie und kriegt den ganzen Fame.
Ja.
Weil er einfach, das war kein 100-Millionen-Tor, um das nur mal kurz einzuordnen. Es ist das vierte Tor für die Bayern. Schauen wir mal, ob es bestehen bleibt.
Ja, ich würde gerade sagen, aber ich habe mit so einem Auge hingeschielt, sah alles gut aus, kommen sie Wiederholung. Ja, dann steht
alles gut, steht auch einer auf der Linie. Ja, überlegt, quergelegt, ich glaube, es war es Kim Min-jae?
Nee, also jein, aber auch wenn ich den Zweikampf sehe, ganz ehrlich, aufgestürzt,
ja.
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 Ja, also, das kannst du zurückpfeifen.
Ich glaube, es wird einfach nicht zurückgepfiffen.
Carrasco kommt nicht hoch und dadurch kommt der Ball ja auf den Kopf von Carrasco und springt drüber.
Ah, warte. Wird es nochmal geprüft? Sie stehen am Anschlusspunkt.
Nee,
geht Frechheit, weiter.
Frechheit.
Weiß nicht, Bayern sind schon zwei Tore zurecht weggepfiffen worden. Trotz, ich glaube, nochmal kannst du dich das nicht trauen als Bundesliga.
Doch, musst du. Wenn du Eier in der Hose hast, also was hast du Eier in der Hose, aber wenn du den, also du musst halt konsequent sein. Und die führen ja auch 1-0 dann immer noch.
Das haben sie bei den anderen beiden Toren, die weggepfiffen wurden, auch. Aber gut, Müller stand sehr weit im Abseits, muss man dazu sagen.
Ja.
Wo ich hin möchte, ist der Kölner Kader. Weil wenn ich mir die erste Elf so angucke, ist die, finde ich, besser als Platz 17. Also man hat mit Erik Mantell einen sehr talentierten Spieler. Man hat mit Schwebe einen guten Torwart, der es auch geschafft hat, Urgestein und Legende Timo Horn zu verdrängen. Kainz ist auch... Also ein technisch guter Spieler, das ist so einer, der in einer Mannschaft wie Köln zumindest herausragt. Ne? Davy Selke, Luca Waldschmidt war vor ein paar Jahren sehr, sehr heißes Eisen. Bester Spieler der U21-EM, das Thema hatten wir auch relativ groß. Der hat
bei Benfica Lissabon gespielt.
Die haben 20 Millionen für den bezahlt.
Boah.
Und jetzt ist der zwischen Bank und Startelf beim 1. FC Köln. Also da fragt man sich auch, ne? Woran halt die legen?
Mhm.
Deswegen lasse ich die Ausrede nicht ganz gelten. Und ich sage es hier nochmal, was ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon gesagt habe. Köln, das Umfeld, die Mannschaft, der Verein ist ausgebrannt von diesem Steffen-Baumgart-Fußball. Und so ein geiler Typ Steffen Baumgart auch ist und die Bundesliga liebt ihn etc. pp. Es ehrt Köln, dass sie verhältnismäßig ruhig sind, entgegen dem, was sie sonst oft sind. Ich würde aber sagen, man darf den Zeitpunkt nicht verpassen, wo es sinnvoll wäre, sich von Steffen Baumgart zu trennen. Und um den ominösen Impuls zu setzen.
Wollte ich. Wollte ich, ja. Der ist jetzt auch schon in der dritten Saison.
Korrekt.
Ja, der muss weg. Aber wir reden viel zu viel über Köln und nicht über Freiburg.
Müssen wir unbedingt noch.
Merlin Röhrl.
Dein Mann.
Mein Mann. Vorlage zum Tor für Gregoritsch. Wahnsinn. Und die sind nach diesem Spieltag... sind die auf dem 6. Platz und haben nur noch 2 Punkte Rückstand auf Dortmund. Die haben sich da in den letzten Wochen da so ein bisschen hochgeschummelt.
Ja, Freiburg schleicht sich so ein bisschen nach oben. Freiburg hat aber auch die letzten 4 Spiele gewonnen, was auch heißt, dass die letzten 3 Bundesligaspieler gewonnen haben. Sie haben gegen Wolfsburg gewonnen, sie haben gegen Köln gewonnen, sie haben gegen Mainz gewonnen. Sie haben 2 Must-Win-Spiele aus ihrer Sicht gewonnen. Sie haben gegen den direkten Konkurrenten im Bereich einstelliger Tabellenplatz gewonnen.
Damals war es vielleicht noch Wolfsburg, meinst du?
Gegen den direkten Konkurrenten um den einstelligen Tabellenplatz. Ja, das ist Wolfsburg doch.
Ja, okay.
So, grundsätzlich, also da, wo die Anspruchslage ist, im Ländle ist man ja immer ein bisschen entspannter.
Ja.
Was das angeht, da ist wirklich realistisch immer noch der Klassenerhalt. Aber es ist genau das, was wir auch schon letzte Woche angesprochen haben bei dem Sieg gegen Wolfsburg. Freiburg hat inzwischen eine Souveränität drin, dass sie solche Spiele auch kontrollieren können und dann eben am Ende des Tages gewinnen und damit wichtige Punkte holen durch eine Konstanz.
Ja, definitiv.
So, Freiburg gewinnt die Spiele, die sie gewinnen müssen und verliert wahrscheinlich wirklich fast nur noch die Spiele, wo es okay ist oder wo man sagt, okay, das sind Spiele, die können sie verlieren.
Ja, also ist auch schon eine Leistung und ganz am Anfang der Saison hat man das in Freiburg oder auch nicht so gedacht.
Weil Freiburg auch nicht so gut gestartet ist.
Genau.
Und dann waren sie so ein bisschen unter dem Radar und jetzt arbeiten sie sich nach oben und ich glaube, wir sind kurz vor dem Punkt, ich sag mal, wo das der deutschen Fußballpresselandschaft auffällt, dass Freiburg eine wirklich gute Saison spielt, weil die auch keinen Leistungsträger verloren haben, wieder zwei, drei gute Leute aus dem Nachwuchs geholt haben. Man hat mit Ginter eine immense Konstante, mit Griffo auch, also erfahrene Führungsspieler um die 30. Und Atubolu spielt ja wieder zu Null. Und wir haben ihn hier auch schon ein paar Mal kritisiert und hat auch schon ein paar Mal wirklich daneben gegriffen.
Ja, aber auch, das ist einfach vielleicht die Anlaufzeit, die du als, weiß nicht, wie alt ist der, 18, 19-Jähriger brauchst,
um... 21, aber...
21, okay.
Aber als Torwart, ne? Als, das soll immer nicht vergessen, als ja, Torwart. Also wenn du einen Fehler machst, bist du dran.
Um anzukommen, ne?
Auf jeden Fall. Und da muss man auch wieder sagen, das ist ein Move, der klappt nur in einem Umfeld wie Freiburg. Und das ist eben auch, da bist du wieder bei der Trainerpersönlichkeit, weil Christian Streich stellt ihn ins Tor und sagt direkt, als die Flecken verkauft haben, das ist ein Tor für nächste Saison. Und der wird das ganze Jahr spielen. Und wenn der fünfmal daneben greift, dann ist es so. Und das fangen wir als Verein auf und dann stabilisiere ich ihn, dann pushe ich ihn und dann und wird das gut.
Ist, das Geile, das pusht dich extrem. Ich habe mit einem so studiert, der hat mal bei Hansa eine Zeit lang gespielt und da hat der Trainer zu ihm gesagt, er war nicht so immer, nicht Stammspieler etc., ne, war immer dran zu starten und so weiter. Aber da hat der Trainer gesagt, so, du spielst jetzt hier die nächsten vier Spiele, egal was ist, du spielst von Beginn an. Der hat gesagt, ja und? Ne? Gut, ich habe immer von Anfang an gespielt. aber er hat gesagt, das hat ihm so ein Selbstvertrauen geschenkt in dieser Bubble und mit dem ganzen Druck, den du hast als Profispieler, der hat vier Bombenspiele abgeliefert.
Ja, weil du dir eben keine Gedanken machen musst und ich glaube, auf der Torhüterposition ist es noch mal intensiver, so, weil du halt, also jeder Fehler von dir ist halt in Anführungsstrichen zu 90% ein Gegentor. Und wenn ja. du da diesen Rückhalt und dieses Vertrauen hast, dann gibt es dir auch eine Sicherheit und lässt sich Fehler, gerade in so jungem Alter, besser verarbeiten. So, und dann hast du auch diesen Anspruch, dass du nicht diesen Druck hast, oh Gott, nächstes Spiel spiele ich nicht mehr. Und da auf der Bank sitzt einer, den haben die vor der Saison für 8 Millionen gekauft. Und wenn ich jetzt nochmal daneben greife, dann spiele ich nie wieder. Und dann sitze ich erstmal auf der Bank und dann muss ich ein Jahr warten und dann muss ich ins Training und warten, dass er sich verletzt oder Gelbsperre oder Rotsperre, um überhaupt eine Chance zu kriegen. Und dann habe ich diese Chance und dann habe ich ein Spiel. Und dann bist du halt so in so einem gedanklichen Kreislauf. So, und wenn du dann weißt, okay, ich spiele nächstes Spiel und ich habe jetzt daneben gegriffen, der Trainer baut mich wieder auf und ich mache dann ein gutes Spiel und ich mache noch ein gutes Spiel, dann komme ich in den Rhythmus. Und das könnte passieren.
Ja, und weißt du eigentlich, was für ein Bulle das ist?
Atubolu,
ja.
Geisteskrank, ja.
1,90, 98 Kilo.
Ja, der ist immenser Schrank. Wer auch ein Schrank ist, ist...
Geminié.
Der erneute Torschütze.
Und hat einen Ball reingeschrankt.
Aber wirklich, 3-0 für Bayern München. Das finde ich ganz angenehm, weil wir das Spiel ja quasi live in Stückchen mitbesprechen. Ja. Also gefühlt können wir die 2-Minuten-Skits am Ende mal rausschneiden und daraus die Review machen. Ja, ah, war gar nicht.
Ja, nee. Würde ich ihm nicht geben.
Ah,
ärgerlich. Ander Elfmeter.
Das ist ein Eigentor am Ende des Tages.
Ja, und Vorlage-Ecke von Pavlovic.
Ich gucke da ja ab und zu mal so ein bisschen hin. Macht ein
gut.
Riesenspiel. Ein absolutes Riesenspiel. Und es bestätigt mich wieder meine Scheißtheorie. Es spielt kein Kimmich, es spielt kein Goretzka. Und Bayern rasiert die aber gegen den Strich seit 65 Minuten komplett weg.
Und ist es ein Innenverteidiger oder ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler?
Defensiver Rounder, warum?
Ja, damit ich nur mal kurz zur Einordnung nochmal.
Defensiver Rounder, ja. Der kann auch Innenverteidigung.
Ja.
Ja, aber boah, der war ein brutales Spiel. Also da gucke ich mir morgen mal ganz in Ruhe und genüsslich einmal Sofascore an und das FB-Ref-Profil, weil ich glaube, das gefällt mir richtig gut.
Das kann ich mir auch vorstellen. Wollen wir zum nächsten Spiel?
Ja, da hat mir auch jemand richtig gut gefallen. Und das war Victor Boniface.
Ja, war.
Du hast mal Vorlagen.
Ja.
Was mir noch richtig gut gefallen hat, war das 3-0 von Florian Wirtz.
Richtig lecker. Richtig lecker.
Ja, ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, wir haben recht mit Spieler der Saison, Florian Wirtz.
Ja, das glaube ich auch.
Also, das kann nur wackeln, wenn Kane aus irgendwelchen Gründen den Torrekord von Lewandowski bricht. Dann kann das wackeln, sonst Florian Wirtz.
Und falls Florian Wirtz sich schwer verletzt und die Saison nicht zu Ende spielen kann.
Ja, bitte auf gar keinen Fall. Ich brauche den in Kombination mit Xabi Alonso in meinem Leben.
In meinem Leben.
Und ich habe das nur noch diese Saison. So.
Ja.
Das ist wie mit mutmaßlich spielt Kvaratskhelia eine gute Saison in seinem Leben. Es wird vielleicht gerade eine zweite, Aber das muss man genießen, solange es da ist.
Ja. Einer von den beiden ist weg. Wenn nicht sogar beide.
Beide sind weg. Da lege ich mich auch relativ früh fest. Es ist das mittlere Spiel am heutigen Tag. Leverkusen spielt zu Hause gegen den Bayern-Schreck, Eintracht Frankfurt. Also Frankfurt kommt eigentlich auch mit breiter Brust ins nächste Topspiel, ist hier dann aber chancenlos.
Ja, liegt es an der Aufstellung vielleicht? Spielen ohne echten Stürmer?
Habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Liegt aber auch daran, hat Frankfurt überhaupt noch einen Stürmer?
Ich gucke mal gerade in die Dings. Smolcic war eigentlich Skiri, Hauge, Baum. Langkamp hätte es spielen können.
Ja, stimmt.
Theoretisch, was mit Musch verletzt?
Weiß ich, hab ich nicht nachrecherchiert. Es ist aber so, ja, es könnte an der Aufstellung liegen, weil damit, also da reicht die Qualität nicht, die Frankfurt im Kader hat oder der Entwicklungsstand der Spieler, um in so einem System Gefahr zu entwickeln gegen eine Mannschaft, die so einen Lauf hat wie Leverkusen.
Gelbsperre.
Stimmt. Ich glaub aber wegen was richtig dumm. Ich meine, da war irgendwie Trikot ausziehen, Ball wegschlagen.
Beim Jubeln.
Ja, es war auf jeden Fall richtig dumm.
4-1 stimmt. Gegen Bayern, Trikot raus und jubeln und nee. Ja, don't know. Aber ja, liegt vielleicht daran. Aber Frankfurt, Chance.
Komplett. Also, das war wirklich, also das wenn du bedenkst, dass das
die Mannschaft... erschreckend, wie gut Bayer Leverkusen spielt. Das ist sowas von erschreckend.
Einzige ungeschlagene Mannschaft im europäischen Fußball. Und die haben ja, international nicht verloren und in der Liga nicht.
Genau. Ja, aber das ist auch das Wie. Das ist das Wie. Du kannst ja auch ungeschlagen sein und so ein bisschen hier kämpferisch nicht. Oh, muss ich alle. Oh, lecker. Lecker.
Jetzt checkt er ihn da rein. Oh, das klappt sogar fast. Ein bisschen zu wenig.
Nee, aber das ist das Wie. Ich spiele absolut dominanten Fußball und ich kann mich diese Saison an kein Spiel von Bayer Leverkusen erinnern, wo sie spielerisch nicht dominant waren.
Ich auch nicht. Nee. Das Einzige, wo sie ein bisschen spielerisch nicht das ganze Spiel dominiert haben, aber weil super dominierte Phase.
Stuttgart?
Genau, gegen Stuttgart in der ersten Halbzeit und gegen Bayern. Ja. Aber das sind auch die stärksten Mannschaften, also die größten Konkurrenten, so muss man sagen. Willst du ein paar Statistiken zum Spiel haben?
Nee, ja, gleich. Aber ich muss sich dann mal vor Augen halten, was Xabi Alonso mit dieser Mannschaft macht. Weil sind wir ehrlich, das ist ja keine Mannschaft auf Weltklasse-Niveau. Pack den Trainer mal in eine Mannschaft, wo du 4, 5 Weltklasse-Spieler hast. Pack den mal zu Bayern. Pack den mal zu Real Madrid. Pack den mal nach Liverpool. Pack den zu Man City. Pack den zu
Chelsea. Nee, bitte nicht. Bitte auf gar keinen Fall.
Pack den zu
Matthew. Nee, selbst wenn du schaffst, ist das Xabi Alonso scheiße.
Gib noch ein noch besseres Spielermaterial, was er jetzt schon hat, das auch gut ist, aber internationalen Vergleich keine Top-Klasse ist.
Das stimmt. Da gebe ich dir recht.
Das ist erschreckend.
Es ist einmal erschreckend. Es ist aber auch so, dass er gerade das Glück hat. Ich finde es geil, dass er gerade in der Verstrichung eine Mannschaft aus dem zweiten Regal nicht aus dem absoluten Top-Regal hat. Aber er hat ein Team, die da gerade rein wollen und die da hin wollen. Und
viele Spieler auch, ne?
Genau, viele Spieler auch, die alle zusammen irgendwie mitziehen und sagen, okay, wir vertrauen unserem Trainer, einmal, weil er anscheinend wirklich Ahnung hat und weil er natürlich auch ein gewisses Grundbasisvertrauen hat, weil er einfach fucking Xabi Alonso ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, so? der kann dir sagen, du machst jetzt das und das und das und das. Dann sagst du, ja natürlich, das hinterfragst du nicht. Das ist Xabi Alonso.
Nee, und wenn es dann auch noch funktioniert...
Wenn in die These steht, das sagt, das hinterfragst du, aber Xabi Alonso nicht.
Nee, ist auch wirklich so, wenn das dann noch funktioniert, was er dir sagt und du erfolgreich bist, dann kannst du eben so eine Dynamik entwickeln und das ist einfacher, mit einer Mannschaft aus dem zweiten Regal dich mal phasenweise ins erste zu spielen, als mit einer Mannschaft, die den Anspruch hat, immer in diesem ersten Regal zu sein. Deswegen macht Leverkusen auch gerade so extrem viel Spaß, weil die auch eben diesen Hunger haben und einfach so geil overperformen.
Ja, wo ich sie echt gerne mal sehen würde oder im Vergleich hätte, was ist, wenn die in der Champions League spielen gegen PSG, gegen Real Madrid, gegen Liverpool, gegen Man City? Das wäre interessant.
Ja, und das ist dann immer, finde ich, oft schade an solchen Projekten. Das wirst du dann immer nicht mehr sehen. Weißt du? Nee, weil es wäre geil, wenn diese Mannschaft in der Verschwörung so zusammenbleibt. Zumindest noch dieses eine Jahr mit Xabi Alonso dann in der Champions League spielt. um das eben zu sehen. Wie spielen die gegen PSG? Wie spielen die gegen City?
Ja,
aber das geht leider nicht.
Weil diese Mannschaft gibt es nächstes Jahr nicht mehr so.
Nee, und das ist das Traurige an diesem kapitalistischen Fußball, dass du die Phasen und diese Chancen, die Mannschaften haben, wenn sie mal so einen Run haben und so eine Hochphase, dass die meistens nur noch 18 Monate oder ein Jahr anhält und nicht mehr 2-3 Jahre. Weil früher hattest du wirklich 2-3 Jahre, wo so eine Mannschaft dahin gewachsen ist. Weiß ich, ganz legendär, die Porto-Mannschaft von 2004, die sogar die Champions League gewonnen hat.
Ja.
So, also sie hat Mourinho übernommen, dann sind sie Meister geworden, haben so UEFA-Pokal gewonnen in die Champions League. Ja. So, und dann sind die alle in die Welt gegangen, zu Barca, Chelsea etc. pp., zu Real Madrid und so. Aber das hast du heutzutage leider nicht mehr. Und das ist sehr, sehr traurig, dass uns das wahrscheinlich genommen wird, dass wir Xabi Alonso, Prime Leverkusen nächstes Jahr nicht in der Champions League sehen, weil es da Veränderungen gibt.
Ja, aber vielleicht sehen wir in der Euroleague ein Aufeinandertreffen gegen Liverpool.
Ich würde ganz gerne eins gegen Schachtar Donetsk nehmen.
Ja, würde ich auch nehmen.
Also Tickets fürs erste Spiel habe ich schon. Ich weiß aber nicht, wie das Auslosungsprinzip der K.O.-Runden funktioniert. Aber ob die schon gegeneinander spielen können.
Wurden die Tickets schon für los verkauft und
ja,
so?
Ja, die sind schon verkauft.
Sind die alle weg?
90%?
Boah, da muss ich mich nochmal drum kümmern.
Ja, würde ich direkt nach der Aufnahme mal reingehen. Die sind schon sehr, sehr gut verkauft. Ich habe es aber auch nicht mitbekommen. Und gestern hat meine Mutter mir geschrieben, ich musste jetzt schnell Tickets kaufen, weil die schon im Verkauf sind. Also die Auslosung hat noch nicht stattgefunden, aber die gibt's schon.
Ja. Ja, und die könnten, glaube ich, in der ersten Runde ja auch gar nicht auf Liverpool treffen, weil Liverpool ja auch Erster geworden ist.
Ja, irgendwie so. Also ich war jetzt eher bei Leverkusen.
Leverkusen ist Erster geworden. Und dann gibt's ja noch die dusselige Playoff-Runde. Wenn ich das richtig...
Es wäre wahrscheinlich eine Runde später.
So, und was kommt aus der Champions-League-Runde? Gala, Lens, Braga ist auch nicht mehr, Benfica auch. Ne, Benfica, nee. AC Mailand war auch cool, aber ist jetzt nicht so in das Regal. Ja.
Boah, Rafael Leao gucke ich mir auch live an. Aber lass mich einmal ganz kurz zu den Zahlen zum Spiel kommen, weil mir ist da direkt was sehr, sehr Interessantes aufgefallen.
Na, schieß los.
Weil grundsätzlich sagt man ja immer, Mannschaften, die viele Pässe spielen, haben so ein bisschen weniger Laufleistung, einfach weil der Ball so der 12. Mann ist, der Mitspieler ist und der sich am schnellsten im Spielfeld bewegt. Wir haben 732 gespielte Pässe bei Leverkusen mit einer Passquote von 88%, aber die Laufleistung ist knapp 1,5 Kilometer höher als die von Eintracht Frankfurt. Und das finde ich extrem, dass du 732 zu 471 Pässe hast und dann noch 1,5 Kilometer mehr läufst als Mannschaft. Das ist ungewöhnlich und das zeigt einfach diese Intensität von Leverkusens Fußball, diese immense Beweglichkeit in den Räumen, dass da auch sehr, sehr viel abseits des Balls passiert. Immer wieder zwischen die Linien gehen, immer wieder Dreiecke bilden, immer wieder die Position wechseln, Räume aufnehmen etc. pp. Auch noch spannend, 14 zu 4 Flanken, kann man auch noch sagen. Erfolgreiche Dribblings 48% auf die gesamte Mannschaft, das ist ein relativ hoher Wert. Normalerweise bist du so bei zwischen 30% und 40%. Über Ballbesitz müssen wir inzwischen bei Leverkusen-Mannschaften nicht mehr reden. Pässe geben es her, 61% zu 39%.
Krass, ja. Das sind einfach beeindruckende Werte, ne? Wenn du das liest, weißt du ganz genau, Frankfurt hat keinen Stich. Gut, wenn du das Ergebnis siehst auch, aber das ist schon, die spielen schon echt geilen Fußball. Und ich will mir nochmal gucken, was die jetzt noch, gegen wen jetzt noch spielen.
Während du guckst, lass mich noch einmal einhaken. Und das ist so ein bisschen das, was die Guardiola Bayern zwischen 2013 und 2016 ausgezeichnet hat. Dass sie statistisch das Spiel dominiert haben. Und dass du im Ergebnis ablesen könntest, dass sie souverän gewonnen haben. Aber dass durch die Statistik, genau, dass das durch die Statistik einfach noch vertieft wurde, wie dominant dieses 3:0 zum Beispiel war.
Ja. Ja, definitiv. Schabi hat auch unter Pep gespielt, ne?
Ja.
Ja,
okay. 2 Jahre lang. Genau, ja. 14 bis 16. Und dann noch das eine Jahr unter Ancelotti.
Ja, und sind ja jetzt Wintermeister oder Weihnachtsmeister.
Korrekt, ja.
Ne? Und sie werden ja auch, brauchen jetzt am Mittwoch spielen sie gegen Bochum. Das werden sie sehr wahrscheinlich auch gewinnen. Und dann sind sie auch schon, naja, kann man denn überhaupt Herbstmeister sagen?
Ja, so ein bisschen.
Ja.
Das ist für mich, aber Herbstmeister ist für mich so ein Begriff aus den 90ern. Ich weiß auch nicht warum.
Ja. Haben sie die Hinrunde gewonnen? Das ist total souverän. Und ich hoffe, dass es nach der Rückrunde auch noch aussieht.
War das ein Hoffen im Fangesang? Hoffe.
Nee, er weiß nicht.
Wahrscheinlich der einzig existierende.
Ja.
es wird ein sehr, sehr spannendes Meisterschaftsrennen, was sich am Ende zwischen Leverkusen und Bayern rauskristallisiert. Aber wir haben schon gesagt,
oh, Leverkusen, es wird auch spannend. Ich gucke mal auf die Termine gerade. Es wird sehr, sehr spannend, weil sie am 10.2. spielen sie gegen Bayern.
Ja, das könnte schon vorentscheidendes bzw. richtungsweisendes Spiel werden. Bayern wird zwischendrin noch das Nachholspiel gegen Union haben, was sie dann ja auch gewinnen müssen, um dran zu bleiben und ihr Nachholspiel aufzuholen. Dann sind sie mutmaßlich ein Punkt hinter Leverkusen oder punktgleich, je nachdem, wie man dann spielt. Die werden sehr, sehr dicht beieinander sein. Kann sehr, sehr entscheidend werden. Damit werden wir mehr oder weniger beim letzten Spiel, was sich gerade in der 75. Minute bei 3:0 befindet. Es sei denn, du möchtest Leverkusen gegen Frankfurt noch irgendwas abschließen.
Nee, möchte ich nicht. Jetzt müssen wir auch noch den Spieler des Spieltags wählen. Und für mich ist das eigentlich relativ einfach.
Für mich tatsächlich auch.
Das kann meines Erachtens nur Victor Boniface sein.
D'accord. Ich hatte erst über Rocco Reitz nachgedacht, dann hat Boniface auch das zweite Tor vorbereitet. Ein Tor, zwei Vorlagen, souveräner 3:0-Sieg gegen eine starke Frankfurter Mannschaft, die letzte Woche Bayern 5:1 geschlagen hat. Da kann man sagen, Victor Boniface verdient der Spieler des Spieltags für mich.
Sehe ich genauso.
Gehen wir davon aus, dass in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten nicht mehr viel passiert
bei Bayern. Außer vielleicht noch ein oder zwei Tore für Bayern.
Also da Bayern insgesamt schon 5 Tore gemacht hat, 2 aberkannt wurden, gehe ich davon aus, dass hier maximal noch ein Tor fällt. Entweder für Stuttgart 3:1 unbedeutend oder das 4:0. Abschließende Worte, Lajmar Pavlović ist die Doppel-6 der Zukunft. Es ist bezeichnend und auffällig, wie signifikant der Unterschied ist, wenn Joshua Kimmich nicht auf dem Spielfeld steht.
Wieso steht denn, hat er Aua, ist er verletzt, ist er gesperrt?
Ist krank, ja, wahrscheinlich grippaler Infekt, also so kurzfristig, ja, genau, kurzfristig nicht im Kader, Ulreich, Kimmich und noch, und Goretzka, genau, Masraoui und Koman sind verletzt aus dem Menüspiel. Es ist einfach eine interessante Entwicklung, das möchte ich eigentlich für diese Woche so stehen lassen, weil wir hören uns ja schon am Donnerstag wieder, weil es ist englische Woche.
Genau, darauf wollte ich auch noch hinaus, dass englische Woche ist und deswegen sagen wir noch nicht frohe Festtage, sondern wir hören uns am Donnerstag wieder. Der wird nochmal frisch aufgenommen und dann habt ihr noch eine geile Folge.
Zu Weihnachten. Ja. Legt sie unter den Baum.
Ja.
Legt sie euch unter den Baum. Also wir sind für euch da. Ja. Na, mit voll, guck mal, wir haben am Donnerstag eine Champions-League-Folge veröffentlicht. Heute die neue Bundesliga-Folge. Am Donnerstag gibt es schon die nächste Bundesliga-Folge. Dann ist Weihnachten, wir sind, da Sonntag Heiligabend ist, wahrscheinlich nicht direkt am Montag da, aber die Woche kommen wir bestimmt nochmal vorbei.
Ja, wird aber schwierig, weil ich nicht in Hamburg bin. Da müssen wir nochmal gleich konsolidieren, unsere Terminkalender, wann das denn passt. Ob wir noch zwischen den Tagen nochmal Zeit für eine Folge finden.
Das machen wir und wir werden es auf Social Media bekannt geben. Also folgt uns auf Instagram, allen möglichen Plattformen, wo ihr uns hören könnt. Ich arbeite noch dran, wenn ich es hinkriege, mache ich uns einen Threads-Account. Weil Threads ist jetzt ja auch in Europa live. Threads, das Twitter-Ex von Instagram, von Mark Zuckerberg, ist jetzt ja auch in Europa live.
Ah, okay. Geil.
Ja, und da ist ja noch alles, wir sind in der Woche vor dem Algorithmus, also gerade ist noch alles wild und durcheinander und jeder postet hin und her. Da muss Doppelacht auch mitmachen. Habe ich mir
unbedingt
so gedacht.
Unbedingt. In diesem Sinne, reingehauen.
Reingehauen. Ich gehe jetzt ins Bett und mache mir einen Tee. Ciao, ciao.